SWR 2 Leben.
Das ist die Geschichte eines imposanten, aber unsichtbaren Bauwerks. Hunderte Kilometer lang verläuft es unter der Erde, verbindet den Osten mit dem Westen. Die Trasse, so nennen jene sie, die sie mitgebaut haben. Eine Leitung, die Erdgas aus Russland nach Westeuropa liefert.
Wir haben es gebraucht damals. Der Westen hat es gebraucht. Deshalb ist das überhaupt alles zustande gekommen.
Tausende DDR-Bürger haben diese Trasse miterbaut. Damals ein Abenteuer.
Es sprach sich rum unter den jungen Leuten. Nach dem Osten gehen, nach dem wilden Osten.
Das war wirklich doch so eine Art Abenteuer. Und in dieser Gemeinschaft dort, man hat einen anderen Blick aufs Leben gekriegt.
Mitten im Kalten Krieg veränderte die Trasse die politische Architektur und prägte die Biografie vieler Menschen. Bis heute.
Ich habe hier jetzt mal was ausgedruckt.
Halina Ubuchowa schenkt Tee und Kaffee ein. Für ihren Mann Hajo und die Reporterin. Aus dem Wohnzimmerfenster schauen wir über Berlin-Marzahn. Hochhäuser, Bäume, ein blauer Berliner Himmel. An der Wand hängen Familienfotos, Kinderbilder. Auf dem Tisch stehen Blumen. Weltpolitik scheint hier weit weg zu sein. Aber das täuscht. Der Angriff Russlands auf die Ukraine drängt sich auch in das kleine Wohnidyll.
Das ist wahrscheinlich belastend, auch, ne, darüber zu reden.
Jeder Tag ist belastend für sie.
Deswegen hat sich Halina entschieden, kein Interview zu geben.
Meine Frau hat ja da Familie. Sie hat da immer noch genug Verwandte, die zum Teil jetzt alle verstreut sind in der Welt.
Die sind alle schon außer Landes?
Fast alle, ja. Da sind nicht mehr viele übrig geblieben. Das ist schon verrückt.
Halina stammt aus der Ukraine, Hajo aus der ehemaligen DDR. Und dass sie sich überhaupt kennengelernt haben, auch das hat mit der Welt- und Wirtschaftspolitik zu tun, die sich nun wieder über Fernseher und Radio ihren Weg in das Leben der beiden bahnt, auf einmal wieder aktuell geworden ist. Blickt man zurück, könnte man sagen, wegen Willy Brandt haben Halina und Hajo geheiratet. Oder wegen der Ölkrise in den 1970ern. Ganz sicher aber lag es an den reichlichen Gasvorkommen in Russland, dass die beiden sich trafen und verliebten. Und an der Gastrasse, die damals aus Russland in den Westen gebaut wurde. 550 Kilometer Bauabschnitt übernahm die DDR. Arbeitsleistung gegen Erdgas. Sie ließ die Trasse als sogenanntes zentrales Jugendobjekt durch die FDJ, das Kürzel für Freie Deutsche Jugend, errichten. Der Streckenabschnitt, Druschba oder Freundschaftstrasse genannt, liegt heute in der Ukraine. Beim Bau trafen sich Halina und Hajo. Heute versucht Deutschland, unabhängig vom russischen Erdgas zu werden. Damals, vor mehr als 50 Jahren, konnte es gar nicht schnell genug strömen, sagt der 77-jährige Hajo Ubochow. Als Journalist hat er sich mit den politischen Hintergründen für den Trassenbau beschäftigt, Bücher darüber geschrieben. Erdgas aus der Sowjetunion war eine preiswerte Energiequelle, hoch begehrt bei den sozialistischen Ländern, aber auch bei zahlreichen westeuropäischen Staaten, Italien, Frankreich und der Bundesrepublik.
Der Grund, dass diese Trasse überhaupt entstanden ist, liegt ja eigentlich in der ersten Energiekrise, die in den 70er Jahren entstanden ist, dadurch, dass die Golfstaaten sozusagen dicht gemacht haben. Die wollten sozusagen die Preise bestimmen und der Westen hat erstmal gesagt, nö. Und plötzlich haben sie Probleme gehabt. Und so gesehen ähneln sich die Bedingungen zum Teil von damals zu heute.
Trotz Boykottaufrufen aus den USA möchte die BRD das Erdgas aus der Sowjetunion. Auch die DDR benötigt für ihre Industrialisierungspläne dringend Erdgas. Fließen soll es über die geplante Trasse Sojus. 2750 Kilometer lang, von Orenburg bis Uschgorod. Die sozialistischen Bruderländer bauen daran. Bulgarien, Tschechoslowakei, Polen, DDR und Ungarn je einen etwa 550 Kilometer langen Bauabschnitt. Mit Technik aus dem Westen.
Damals war das ja sozusagen der Ausweg, die eine Abhängigkeit, die vom Nahen Osten kam, aufzubrechen. Und gleichzeitig war das damals aber auch eine Sache, die ja sogar, ja, zumindest die Politik von Willy Brandt unterstützte, Wandel durch Handel.
Nach dem Bau der Druschbartrasse 1975 bis 1979 folgt in den 1980er Jahren der nächste Pipeline-Bau aus der Sowjetunion in den Westen. Wieder hilft die DDR mit. Diesmal unter dem Namen Zentrales Jugendobjekt Erdgastrasse. Im Ural, im hohen Norden der Sowjetunion.
Hey Kumpel, komm mit an die Trasse. Du wolltest doch als Junge auch schon ferne Länder sehen. Hey Kumpel, versuch es doch auch mal. Und du wirst uns um dieses zweite Land verstehen.
Als seit 1974 im Herbst beschlossen wurde, habe ich in so einer WG mit einem Freund gewohnt. Der hatte irgendwie gute Beziehungen da zum Zentralrat der FDJ und der hatte das als erster von uns beiden erfahren.
Damals war Haju Ubochow 29. Er arbeitete von 1975 bis 1978 mit.
Der kam da abends rein und sagte, du Haju, wir fahren nach Sibirien. Ich sag, wie, was? Naja, da wird eine Gasleitung soll da gebaut werden und wir sollen dahin und so. Na gut, es wurde nicht Sibirien, wurde in Ukraine. Aber das war dann so eine Initialzündung, wo ich sagte, das ist eine Chance, hier rauszukommen aus dem kleinen Land.
Außerdem die gute Bezahlung.
Ich meine, die haben noch nicht wenig verdient. Ja, also gerade bei 10 Stunden Arbeit am Tag und dann sonnabends auch noch arbeiten, ja, manchmal Überstunden.
Dietmar Schürz. Er arbeitete von 1975 bis 1978 an der Druschbartrasse mit.
Also da kam schon eine ordentliche Summe an Geld zusammen, dass man sich in 3 Monaten schon einen Trabi leisten konnte, ja, oder gar in Wartburg.
Zusätzlich winkte der SED-Staat mit Vergünstigungen, wie beispielsweise einer sogenannten Autokarte. Mit ihr ließ sich ein Trabi oder Wartburg fast ohne Wartezeit kaufen. Für mindestens 2 Jahre mussten die Arbeiter sich verpflichten. An Bewerbern mangelte es nicht, sagt Haju Ubochow.
Und da bin ich, dann habe ich mich dann umgeguckt, was könnte ich machen. Und dann habe ich da zufällig so eine Liste von einem bekommen, da standen die ganzen Auftraggeber.
Gesucht wurden nicht nur Schweißer, Schleifer, Lkw-Fahrer, Kranführer und diverse Handwerker. Auch Fleischer, Köche, die gesamte Versorgung also, Post, Büroangestellte und Kulturschaffende.
Und da war ganz unten am Ende war Kultur und Sport. Und ich hatte Sport und Geografie studiert als Lehrer und habe nebenbei auch so Kulturkram gemacht, Kabarett und Discjockey, weil ich war einer der ersten Discjockeys hier in Ostberlin. Und genau sowas haben sie gesucht. Und da bin ich da hingegangen und da habe ich gesagt, hier bin ich und wie sieht das aus hier, kann ich da mitmachen? Und dann hat der gesagt, naja, was können Sie denn? Ich sage so und so und können Sie auch Auto fahren? Ich sage ja, habe hier einen LKW-Führerschein sogar. Na, da sagte der, okay, wir brauchen hier einen fürs Disco-Mobil. Das ist so eine fahrende Disco.
Die Trasse wird zum politischen Aushängeschild der DDR, bei dem die Besten der Besten mitarbeiten sollen, so heißt es. Im April 1975 machen sich die ersten Trasniks auf den Weg in die ukrainische Sowjetrepublik. Die meisten jung, unter 30, überwiegend Männer, nur wenige Frauen. Sie sind die ersten Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg ins Land kommen. Im Gebiet um Talneue, wo sie die Trasse bauen, ging die Front im Zweiten Weltkrieg 7-mal hin und her, wurde das Land immer wieder verwüstet.
Viele wurden verschleppt zur Zwangsarbeit nach Deutschland, junge Leute vor allen Dingen, fast Kinder, ja. Und dann kommen wir dahin und erstmal ein bisschen mulmiges Gefühl auch im Kopf, was erwartet uns da?
In einem Land, in dem heute wieder Krieg herrscht.
Der erste Eindruck, als ich da hingekommen bin, war doch ein bisschen reserviert gewesen. Weil man hat uns zwar zugewunken, ja, wo wir dort im Konvoi hingefahren sind, aber auch man hat uns begrüßt mit Worten wie Sieg Heil und Heil Hitler und alles sowas.
Dietmar Schürz führt durch das Haus des Tanzes in Marzahn-Hellersdorf. Für den 73-Jährigen ist das Gebäude ein Stück Heimat. Früher hat hier das Gesangs- und Tanzensemble der Nationalen Volksarmee geprobt. Direkt gegenüber in den Fernsehstudios der NVA hat Dietmar Schürz als Tontechniker gearbeitet. Nun hat er im Foyer eine kleine Fotoausstellung über den Bau der Druschbartrasse organisiert.
Ja, da hieß es, mach doch mal was über die Trasse. Wir hatten hier schon zweimal so eine Ausstellung gemacht, mit anderen Bildern auch. Und das sind immer viele Leute gekommen zu der Ausstellung, also ehemalige Trassenleute, weil man dort ganz anders zusammengearbeitet hat an der Trasse. Ja? Einer war für den anderen da und das prägt. Ja? Und dieses Zusammenhalt, der hat sich eben fortgesetzt bis heute.
Mit 25 ging er an die Trasse, war für die Kulturveranstaltungen zuständig, vor allem für die Filmvorführungen. Mit einem Kinowagen fuhr er von Montagestandort zu Montagestandort, bekam sehr viel mehr vom Land mit als die Bauarbeiter. Als Kulturnick durfte er auch offiziell fotografieren, hatte dafür eine Erlaubnis. Denn für die Trassenarbeit galt sonst Fotografierverbot. Nun hat er einige der Bilder ausgestellt.
Ein Fotografierverbot eigentlich, damit man in der DDR nicht sehen konnte, was dort an wertvoller Technik eingesetzt ist.
Westtechnik. Auf einigen der Fotos von den Baustellen sind die Embleme der BRD-Firmen zu erkennen. Mannesmann zum Beispiel. Später beteiligten sich sogar die USA am Bau. Dabei waren sie erst strikt dagegen. Dietmar Schürz führt weiter durch seine kleine Fotoausstellung. Männer mit langen Haaren und Bärten, schwere Geräte, Matsch, Schnee, Schlamm. Frauen in ukrainischen Trachten.
Wir haben ja auch fotografiert auf Bauernmärkten oder auf irgendwelchen Straßen. Und man hat uns das auch gesagt, ey, fotografiert das nicht, das ist verboten. Ja. Sie haben gesagt, das wäre Armut. Ja. Das sollen wir nicht zeigen, weil die Sowjetunion war ja für uns das Land, wo wir uns ein Beispiel dran nehmen sollten.
Zweiter Weihnachtsfeiertag. Für die Schweizer ein Tag wie jeder andere.
Dokumentarfilmer der DEFA begleiten das Prestigeprojekt der DDR. Für den Film Begegnungen an der Trasse dreht das Team mehrere Monate vor Ort. Es ist nicht der einzige Dokumentarfilm, der über die Droschpa entsteht. Dazu kommen zahlreiche Fotobände und Zeitungsartikel. Die DDR präsentiert stolz ihre Trassenbauer.
Wann fangt ihr an? Halb sechs. Halb sechs? Halb sechs fahren wir los. Du stehst um 5 Uhr und bist, sagen wir, halb neun mit allen drum und dran fertig.
Thomas Helm sitzt an seinem Schreibtisch vor mehreren großen Monitoren. Seit er in Rente ist, ist das der Platz, an dem er die meiste Zeit verbringt. Hier schneidet er Filme und schreibt Kriminalromane, die an der Trasse spielen. Mit Titeln wie Blutige Rochade oder Tödliches Finitum, die er im Selbstverlag herausgibt. Mitte 70 ist er, hat vor der Wende zahlreiche gastronomische Betriebe geleitet. Nach der Wende sein eigenes Restaurant betrieben. Wie für viele andere waren die Jahre dort draußen für ihn die besten seines Lebens. Trotz oder gerade wegen all der Strapazen. Auf seinem Rechner zeigt er Fotos von den Wohnwagen. Zu viert in einem auf engstem Raum. Das nächste Foto? Schweißarbeiten an den Pipeline-Rohren.
Die Arbeit war dreckig, die war hart.
10 Stunden am Tag mindestens, 6 Tage die Woche. Nach 3 Monaten dann 3 oder 4 Wochen frei, um nach Hause zu fahren. Dieser Arbeitsrhythmus galt nicht nur für die Schweißer, sondern auch für alle anderen, wie beispielsweise Thomas Helm, der für die Verpflegung aller Arbeiter zuständig war.
Das ist mein Versorgungsfahrzeug.
Ui.
Ja.
Also der Vorderrad ist komplett im Matsch.
Ja, ist vorne bis über der Achsel, ist da vorne weg. Und die Komatsu-Rabe zieht den raus.
Thomas Helm zeigt ein Foto von dem LKW, mit dem er das Essen draußen auf die Baustellen brachte. Er ist tief im Matsch versunken.
Oder hier, das ist hier durch den Sumpf Knöppel dabei gebaut. Durch Sumpfgebiete durch. Jetzt sind wir dann mit den schweren Raben, mit den Komatsus gefahren. Ne?
Thomas Helm hat an dem Trassenabschnitt mitgearbeitet, der in der heutigen Ukraine liegt. Und später in den 80ern beim Bau der Trasse im Ural. Dort herrschten noch sehr viel härtere klimatische Bedingungen.
Da haben wir 35 Grad minus.
Das Foto? Er. Damals Mitte 30, dick eingepackt, im Schnee, auf dem Weg zur Kantine.
Das Kälteste, was wir erlebt haben, das war im Winter 85, 86, 47, 48 Grad minus war das. Also das war bösartig. Und das Blöde ist, da zurückkommen haben wir einen Schneesturm. Und wir mussten unsere Eingänge freischippen.
Die Erdgasleitungen sind heute unter der Erde verschwunden. Aber die Straßen und Wohnviertel, die die DDR-Arbeiter entlang der Trasse entstehen ließen, sie sind heute noch zu sehen.
Durch den Straßenbau und durch den Wohnungsbau, dass also dort eine völlig neue Qualität, Lebensqualität reinkam. Und das haben wir denen gebracht, aus Zweckgründen. Musste ja, denn wir hatten ja überall dort, wo wir unsere Standorte hatten, haben wir ja meistens auch nicht nur einen linearen Teil verlegt, also die Rohrleitung, mhm, sondern wir haben ja auch Verdichterstationen gebaut. Dafür brauchte man hunderte Mitarbeiter, die von den Ukrainern oder Russen, die dann gearbeitet haben. Und die mussten ja mit ihren Familien Unterkunft kriegen. Also haben wir Wohngebiete gebaut mit Schulen und Kindergärten und Einkaufseinrichtung. Haben wir alles komplett was gemacht.
In der Freizeit gemacht.
Gesoffen. Männertanz.
Regelmäßig brachten LKWs Bier aus der DDR. Das Radeberger durfte nicht ausgehen. Und auch sonst sollte es den Trassenarbeitern an nichts fehlen.
Unheimlich gerne wurde Disco gemacht. So. Und wenn nun der DJ, wie ich zum Beispiel, dort die Massen aufgewiegelt hat, ja, dass sie praktisch mit den Flaschen auf den Tisch rumkloppen, ja, und dass sie auf den Tischen tanzen, dass auch die Tische mal zusammengebrochen sind, das war natürlich nicht in Ordnung. Und da war ich verantwortlich und da musste ich antanzen und dann, was ist gestern vorgefallen? Warum hast du nicht Einfluss genommen? Und dies und das. Ja, ja, das war dann, ist man eben rausgegangen aus dem Büro von der Partei und hat sich gesagt, ja, scheiße.
Denn auch Partei und Stasi waren mit an die Trasse gereist. Schließlich war der Trassenbau eine politische Angelegenheit. Druschba, also Freundschaft, ja, aber nicht mit dem Klassenfeind, den Ingenieuren aus dem Westen, die manchmal auch anreisten, um die Technik zu warten.
Mit den Technikern oder Ingenieuren aus dem Westen durften wir nicht mal guten Tag sagen. Es sei denn, du hast dienstlich mit denen zu tun, aber hatte ich ja zum Beispiel nicht.
Der Abend des 3. Januar, 20 Uhr. Die Schweißer von Trakt 1 sind die letzten in der Kantine. Geschafft wurden 7 Meter über den Plan. Die Wettbewerbsverpflichtung ist erfüllt.
Aus dem DEFA-Film Begegnungen an der Trasse.
Das Essen geht schnell, der Abend ist kurz. Aber es bleibt Zeit für ein Gespräch über zu Hause und darüber, was sie sonst noch bewegt.
Und du glaubst, dass das gut geht? Ihr heiratet jetzt, fährst wieder her und lässt deine Frau für 2-3 Jahre allein.
Ja, guck mal, ich hab's ja jetzt auch so lange allein gelassen. Ja.
Drei Monate ohne Familie, ohne Frau oder Freundin. Jeden packte da mal die Sehnsucht. Trassenkoller hätten sie das genannt, erinnert sich Hajo Ubochow.
Wer dann eine Familie hatte, da war der dann schon. Und manche treten dann auch schon mal so ein bisschen durch. Vor allen Dingen dann mit Saufen und weiß ich wie. Wir nannten es dann Trassenkoller. Ja, das war so. Aber der Trassenkoller war nicht nur deswegen, weil man Sehnsucht hatte, sondern einfach, weil man raus wollte. Das ist ja so, man ist 24 Stunden mit den gleichen Leuten zusammen. Man hat eine Vierraumbude im Prinzip und man sieht Tag und Nacht die gleichen Gesichter. Man sitzt abends auf der Arbeit zusammen mit denen, abends zusammen mit dem. Und wenn du aufstehst, siehst du auch die Fresse von deinem Kumpel da oder so. Und irgendwann willst du die nicht mehr sehen.
Während Hajo Ubochow erzählt, kommt seine Frau noch einmal herein. Fragt, ob wir noch einen Kaffee oder Tee haben möchten. Sich am Gespräch beteiligen möchte sie sich immer noch nicht. Also muss ihr Mann erzählen, wie sie sich an der Trasse kennengelernt haben. Am 8. März 1977. Dem Internationalen Weltfrauentag, der auch an der Trasse gefeiert wurde und bei dem auch Frauen aus dem naheliegenden Ort eingeladen waren. Darunter eine ukrainische Journalistin, die einen Artikel über die Trasse schreiben wollte, Halina. Hajo bot an, bei der Übersetzung zu helfen.
Bei mir war da schon ein gewisser Hintergedanke. Ja, und so hat sich das dann irgendwie ergeben. Ja, wir haben auch relativ schnell geheiratet.
6 Monate später. Eigentlich sollte es eine kleine, bescheidene Hochzeit werden. Deswegen heiraten die beiden an einem Wochentag statt am Wochenende. Doch so eine Hochzeit zwischen einer Ukrainerin und einem Trassenarbeiter aus der DDR war eine Attraktion.
Nach der Trauung, als wir rauskamen, da standen schon Leute in dem Korridor von dem Standesamt. Als wir dann uns durchgewühlt hatten durch die Tür, da war draußen, ich dachte, es ist hier der 1. Mai oder so, da war ein Drittel des Platzes voll mit Leuten.
Die hatten Leute aus dem Ort und
ja, die hatten, die hatte sich rum, nein, das waren alles Neugierige aus der Stadt.
1979 endete der Bau der Druschbartrasse.
Die DDR hat sich ja da völlig übernommen mit dem Projekt Trasse und dadurch, man weiß nicht, wie es weitergegangen wäre, aber es war ja nach dem FDJ-Projekt war ja nicht Schluss.
Schon 1982 ließ sich die DDR auf ein zweites Erdgastrassenprojekt im Ural ein. 7 Milliarden Mark pumpte das SED-Regime in die beiden Trassen, berechnete später das Bonner Wirtschaftsministerium. Ein Kraftakt, der das kleine Land weiter in die Verschuldung treibt. Gleichzeitig beginnt die Zeit der politischen Umbrüche. Ab 1985 regiert Michail Gorbatschow, leitet Glasnost und Perestroika ein. Die Trassenbauer leben zwischen zwei Welten. Sie bekommen die Gorbatschow-Begeisterung in der Sowjetunion mit. Gleichzeitig sind sie von Informationsquellen aus ihrer Heimat weitgehend abgeschnitten, wie Thomas Helm sich erinnert.
Wir haben abends Deutsche Welle gehört. Das war das Einzige, was du gekriegt hast. Fernsehen war nur sowjetisches Fernsehen. Da hatte ich, weiß ich noch, einen K700 Kassettenrekorder gekauft. Den haben wir mit rübergenommen. Hatte ja auch Kurzwelle. Und da haben wir dann Deutsche Welle. Jeden Abend, nachts. Und da haben wir die Wende erlebt. Wir haben die Wende live, die Übertragung von der Bonner Straße erlebt. Meine Frau sagt, los, wir müssen unsere Leute wecken. Dann sind wir los. Durch die Barackenversorgung wohnen die ja alle zusammen. Ne? Alle aus dem Bett geschmissen. Die Mauer ausgefallen. Nee, bist du blöd, lass mich schlafen. Gut, nächsten Tag wurde kaum gearbeitet, muss ich sagen.
Der Bau wird auch nach der Wende fortgesetzt. Erst 1998 abgeschlossen. Die DDR ist längst Vergangenheit. Durch die Druschbarleitung fließt heute kein Gas mehr. Stattdessen führt sie durch Kriegsgebiet.
Ich habe immer gesagt, es ist wie so eine kleine Utopie. Wir lebten eigentlich schon in so einer Gesellschaft, die doch ganz gut zurande kam, wo die kameradschaftlich war und auch freundschaftlich zum großen Teil. Klar, mit immer mal kleinen Sachen, aber das war schon so ein bisschen, wir haben gedacht, so müsste die DDR sein, wie im Großen, wie wir hier im Kleinen. Bloß mehr Frauen. Ansonsten, so hätten wir uns das Land gewünscht.